Der ist vor kurzem gestorben. Der Prinz von England war schlappe 99 Jahre alt. Er ist am 9. April gestorben und am 17. April beigesetzt worden. Und ich habe ihn immer als ein sehr sympathischer, öffentlichkeitsnaher Mann erlebt, also zumindest aus Ferne natürlich, ich habe ihn nicht persönlich gekannt. Er war für manche auch irgendwie lustige Sätze oder Fettnäpfchen bekannt. Und seine Beisetzung bzw. Beerdigung, die wurde in die ganze Welt übertragen. Und ich selber habe auch einen Großteil davon angeschaut, weil ich es irgendwie spannend finde, diese ganzen Abläufe, und da wurde es erklärt, was symbolisiert das und so weiter. Aber es gab manche Reaktionen und es gab manche Engländer, vor allem, die gesagt haben, sie waren völlig überrascht, dass der starb. Mit 99 Jahren. Gut, als bei mir morgens dann auf dem Handy Eilmeldung kam, habe ich auch schon alles Mögliche gedacht. Und irgendwie, ja, schau, den gibt es ja auch noch und jetzt ist der nicht mehr da. Wir haben als Familie Anteil genommen an einem Tod von einem 16-Jährigen, heute vor 2 Wochen. Gerade in dieser Zeit, da wusste es noch gar niemand, lag er morgens tot im Bett. 16 Jahre alt, völlig unerwartet, mitten aus dem Leben. Und die zwei hätten unterschiedlicher nicht sein können. Er war kein König, aber doch fast so. Andere doch vielleicht im Vergleich zu ihm ein unscheinbarer Junge. Und doch sympathischer Mann hier aus der Gegend. Was geschieht, wenn wir hier die Augen schließen? Die Bibel öffnet uns den Vorhang, auch wenn sie manches im Dunkeln lässt. Sie gibt uns aber Informationen über das Wesentliche, vieles in Bildern und Vergleichen. Und sie fordert uns auf, jetzt in diesem Leben die Weichen so zu stellen, und die Entscheidungen so zu treffen, dass wenn der Tag kommt, wo wir die Augen schließen, und das kann bei 16, also bei euch hier wahrscheinlich bei niemandem mehr mit 16, aber es kann zu jedem Moment sein. Keiner hat die Garantie, dass er 99 Jahre alt wird. Das Leben hier hat entscheidende Auswirkungen auf das, wie und wo wir die Ewigkeit verbringen. Moses sagt am Ende seines Lebens, das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott. Aber das Offenbare gilt uns und unseren Kindern für ewig, dass wir die Gesetze des Wortes tun. Ich möchte euch bitten, heute Morgen mit mir Lukas 16 aufzuschlagen. Lukas 16, wir möchten die Begebenheit betrachten von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Das wurde mir, als ich auch so nachgedacht habe über den jungen Mann, der da starb, kam mir das irgendwie wieder in den Sinn. Wahrscheinlich kein Gleichnis, sondern eher eine Geschichte. Etwas, wo wie bei ihrer Bühne Gott den Vorhang ein Stück weit öffnet und uns Einblick gibt in eine Welt, die für uns bis jetzt verschlossen ist. Deshalb kein Gleichnis, weil in dieser Begebenheit Menschen ganz konkret angesprochen werden, weil auf historische Ereignisse und historische Personen bezogen wird, das haben wir keinen anderen Gleichnis. Und weil auch nicht gesagt wird, dass es ein Gleichnis ist. Das gilt zwar für andere auch, aber speziell hier glaube ich, dass es einfach die Vorhang zurückgerollt wird und wir Einblick haben in eine andere Welt. Und zwar mit den Elementen und Details, die Gott wollte, dass wir wissen. Vielleicht kurz zum Kontext in diesem Kapitel 16, da geht es um Geld. Das ist das große Thema über all den Dingen. Da haben wir zunächst das Gleichnis von dem untreuen Haushalter, der mit Geld so umgeht, dass er sich seine Zukunft sichert. Und dann in Vers 13 sagt der Herr Jesus, als Folge dessen, keiner kann zwei Herren dienen. Entweder wird den einen hassen und den anderen lieben oder den anderen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld, dem Mammon. Und dann ein Vers weiter heißt es, dies aber hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren, und sie verhöhnten ihn. Gewiss ja, geldliebend und reich ist nicht das Gleiche. Aber hier von den Pharisäern, diese religiösen Menschen, von denen heißt es, sie waren geldliebend. Und aufgrund dieser Tatsache schreibt oder erzählt ihnen Jesus diese Geschichte, die wir gleich miteinander lesen werden. Das heißt, die Adressaten sind zuerst geldliebende Pharisäer. Aber auch wir möchten die Geschichte nicht einfach jetzt wegwerfen, sondern möchten uns fragen, wo sind auch wir persönlich angesprochen von den Dingen, die Jesus hier sagt. Ich werde zunächst mal eine Grafik uns mal kurz versuchen zu klären, die ist sehr vereinfacht dargestellt. Zum einen leben wir, ich denke, da sind wir uns einig, alle auf der Erde. Und der Tod, wenn der Jesus vorher nicht wiederkommt, wird uns alle ereilen. Wir wissen nicht wann. Der Tod ist die Grenze zum Jenseits. Meistens werden wir in ein Grab gelegt, manche werden verbrannt, manche, die finden wir überhaupt nicht, die sterben irgendwo. Alle sterben. Und in dem Moment, wo der Tod eintritt, geht eine große Kluft auf. Die einen, die im Glauben gestorben sind, die kommen zu Gott. Hier in dieses Totenreich. Und es wird in der Bibel beschrieben mit Paradies, mit Schoß Abrahams, das lesen wir heute, Himmel, Sheol, Hades, Haus des Vaters, Tempel, himmlisches Jerusalem und vieles mehr. Die anderen, die ohne Gott starben, von Kain bis heute, die kommen in diesen Ort. Auch die werden in der Bibel als Hades beschrieben, Ort der Qual, Gefängnis, Abyssos, Tartarus und manches mehr. Das sind jetzt ganz spezielle Sachen, die werden da beschrieben, auch für spezielle Personengruppen. Es kommt der Tag, wo Gott die Posaune erschallen lassen wird. An diesem Tag findet die Entrückung statt. Und in 1. Thessalonicher 4 heißt es, dass in dem Moment sich die Gräber auftun werden und die Körper, die hier begraben wurden, also hier geht ja nur die Seele hin, hier wird sich Leib und Seele wieder zusammentun und sie werden auferstehen zu Gott. Die Seele ist jetzt schon bei Gott, wie wir heute sehen werden. Und auch für diejenigen, die ohne Gott sterben, wird der Tag kommen in Offenbarung 20, wo auch sie, wenn Gott ruft, auferstehen werden und auch ihnen wird ein neuer Leib gegeben. Sie werden gerichtet an dem großen weißen Thron, Luther hat gesagt, am jüngsten Tag, und auch sie werden dann ewig dort sein, wo sie jetzt schon quasi sind. Man könnte sagen, das ist das Vorzimmer oder die Untersuchungshaft für das, was dann ewig sein wird. Und seht mir nach, dass ich das so trocken sage. Das ist furchtbar. Genau, das sind so mal die wesentlichen Dinge. Zum einen Sheol und Hades. Sheol und Hades ist das gleiche Wort, nur das eine ist einmal griechisch und das eine ist hebräisch. Und diese zwei Begriffe, sowohl im Alten Testament logischerweise mit Hades, mit Sheol und im Neuen Testament griechisch mit Hades, bezeichnen das Totenreich. Aber diese Worte werden auch verwendet für das ganz normale Grab. Es gibt Bibelstellen, wo es heißt, dass die Menschen ins Sheol gehen und es ist deutlich von dem Zusammenhang, sie werden begraben. Dann gibt es Stellen, zum Beispiel Psalm 16 und Apostelgeschichte 2, da sagen diese Männer Gottes, dass sie jetzt ins Totenreich, in das Sheol gehen. Und dann gibt es Stellen, wo diese Begriffe für diesen Ort der Gottesferne verwendet werden. Deshalb kann man sagen, und das ist für mich das Einleuchtendste, Hades heißt unsichtbar. Derjenige, der stirbt, seine Seele geht in dem Moment, wo er die Augen schließt, in den unsichtbaren Bereich. Das nur mal zur Erklärung. Und heute, wenn wir diese Geschichte jetzt lesen, befinden wir uns genau dort. Diese zwei Bereiche, die durch diese große Kluft voneinander getrennt sind. Beide sterben. Wir alle lassen unseren Leib, so wie wir ihn jetzt sehen und uns auch darüber freuen und ihn gebrauchen, hier auf dieser Erde. Aber der Gott der Atome, unser Kopf, unser Leib, der zergeht ja nur, der zerfällt, der löst sich ja nicht auf. Der wird eines Tages alles wieder zusammenfügen und uns einen neuen Leib geben. Jetzt möchte ich mal Lukas 16, Vers 19 bis 31 lesen. Da heißt es, ein gewisser reicher Mann, es war aber ein gewisser reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und im Prunk. Ein gewisser Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre. Und er begehrte sich von dem zu sättigen, was von dem Tisch des Reichen fiel, aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in den Schoß Abrahams getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und in dem Hades seine Augen aufschlagend, als er im Walen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, denke daran, dass du Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und bei all dem ist zwischen uns und euch eine große Kluft, damit die, die von hier zu euch hinübergehen wollen, nicht können und sie nicht von dort zu uns herüberkommen können. Er aber sprach, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihnen das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, damit er sie dringend warne, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie auf diese hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, werden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand von den Toten aufersteht. In den ersten Versen werden uns diese 2 Männer beschrieben. Zunächst mal der Reiche, er war ein Israelit, ein wohlhabender Israelit. Er wird als Kind Abrahams bezeichnet und er sagt selbst zu Abraham, mein Vater. Und er lebte hier auf dieser Erde, man könnte sagen, in Saus und Braus, völlig unbeschwert. Im Prinzip so, wie es sich jeder von uns wünscht. Er war in Purpur gekleidet. Hier sehen wir so eine Purpurschnecke. Und für diesen Farbstoff wurde das Sekret dieser Purpurschnecke gewonnen und für 1 Gramm brauchten ungefähr 12.000 Schnecken. Also unvorstellbar wertvoll. Viele sagen, das war wertvoller als Gold. Die Farbe des Königs. Sein Name wird gar nicht erwähnt. Wir wissen nicht, wie er hieß. Reicher Mann. Lazarus. Von ihm wissen wir den Namen und es wird beschrieben, dass er arm und krank war, so wie es sich niemand wünscht. Sein Name Lazarus bedeutet Gott hilf, also ich heiße mit 2 Namen Gottfried, er hieß Gott hilf, so wie wir ihn heute nennen. Und es heißt, dass er vor dem Tor des Reichen lag, also das muss nicht unbedingt vor seiner Haustüre gewesen sein, das kann auch sein auf der Straße, die zu seinem Anwesen führte, da lag der Reiche kam auf jeden Fall immer wieder dort vorbei. Und es heißt, dass er begehrte von dem zu essen, was quasi von dem Tisch des Reichen runterfällt. In Lukas 15 haben wir das auch schon von dem verlorenen Sohn, der begehrte zu essen von dem Trog der Schweine. Und da wird noch gesagt, niemand gab sie ihm. Und vielleicht war das dort auch so. Er hatte Freunde, allerdings Freunde aus 4 Pfoten. Hunde, die untersten Tiere damals. Und die hatten mit ihrer Zunge seine Wunden geleckt. Ob das lindernd war oder das Ganze noch viel schlimmer gemacht hat, das wollte ich mal offen lassen. Der Gegensatz zwischen den beiden könnte nicht größer sein. Und das ist bis heute so. Und es heißt in Vers 22, dass beide starben. Nur der Reiche wird begraben. Wir können uns vorstellen, vielleicht war das so ähnlich wie bei dem Prinz Philipp. Mit militärischen Ehren, mit Prunk, also mit Prunk und mit viel Gloria. Glanzvolle Taten von ihm werden in Lobeshymnen erwähnt. Dabei war er schon am Ort der Qual. Vom Lazarus hören wir nicht mal, dass er begraben wird. Aber, das war mir hier irgendwie doch so neu, die Engel, die erfüllen wunderbaren Dienst, denn sie nehmen seine Seele und bringen sie in den Hades, in das Totenreich. Da wollen wir mal denken, nächstes Mal dran, wenn jemand stirbt, noch bevor wir ihn entdecken, waren schon die Engel da und tragen seine Seele, kann man das nicht lieblicher darstellen, zu Gott. Er geht in den Schoß Abrahams, und das ist einfach ein jüdischer Begriff, der das Paradies meint. Der Ort der vertrauten Gemeinschaft mit Gott. Und es ist nicht so, dass der Lazarus jetzt zu dem Schoßkind wird, sondern es heißt von Jesus, als er auf diese Erde kam in Johannes 1, niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters war, der hat ihn uns kundgetan. Schoß bedeutet, in der Nähe bei ihm zu sein, vertraute und persönliche Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und für Jesus war das, er sagt es in Johannes 17, sein Wunsch, dass jeder, der zu ihm gehört, eines Tages diese Gemeinschaft, ja, diese intime Gemeinschaft miterleben darf. Warum war der Reiche am Ort der Qual und Lazarus am Ort des Trostes oder am Ort der Glückseligkeit? War das Problem, dass er reich war? Nein. In Sprüche 30 sagt mal ein sehr weiser Mann: Zweierlei erbitte ich von dir, verweigere es mir nicht, bevor ich sterbe. Gehaltloses und Lügenwort halte von mir fern. Jetzt: Armut und Reichtum gib mir nicht, lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht, und das ist die Reichen, satt geworden leugne und sage, wer ist der Herr? Und die anderen: damit ich nicht arm geworden stehle und mich vergreife in dem Namen meines Gottes. Reichtum und Armut können also Hilfen, aber auch Hindernisse sein auf dem Weg in die Ewigkeit. Übrigens, Abraham war am Ort der Glückseligkeit. Von Abraham heißt es in 1. Mose 13, er war sehr reich. Reichtum oder Wohlstand verleitet uns zu Unabhängigkeit, zu Stolz, zu Selbstsicherheit, zu Geldliebe, um das geht es ja. Armut aber, das heißt hier, dass wir anfangen zu stehlen, neidisch zu werden und bitter werden darüber. Und auch die Bibel lehrt kein Armutsideal, und doch stellt sie sich auf die Seite eigentlich eher der Schwachen. Was es unterschieden hat, war, dass es auf Mose und die Propheten, weil das wirft Gott ihm ja hervor, unterschiedlich reagiert haben. Der eine hat es offensichtlich ernst genommen und der andere nicht. Und was jetzt interessant ist oder bedeutend ist, in Vers 23 heißt es: und in dem Hades seine Augen aufschlagend. Ihr Lieben, jeder, der hier auf dieser Erde die Augen zumacht, der geht nicht in einen irgendeinen Tunnel oder durch mehrere Welten, sondern er schlägt dort, wo er hinkommt, und zwar sofort die Augen auf. Er realisiert sofort seine Situation, und obwohl es nur die Seele ist, fühlt er trotzdem wie wir, wie ein Mensch. Und es heißt hier, er leidet Qual von dem reichen Mann. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht oder wie ihr das aus der Bibel versteht. Also ich stelle mir die Hölle nicht vor als ein riesen Grill, wo die ganzen Leute drauf gebraten werden. Dieses Feuer, dieser Schmerz. Und doch möchte ich die Situation auch nicht wegnehmen und denken, ja, das ist irgendwie gar nicht so schlimm. Es ist furchtbar, dort zu sein. Es ist zu spät, wir sehen das an den Reaktionen dieses Mannes, es ist zu spät. Es gibt kein Zurück, er kann es nicht mehr korrigieren. Es sind verpasste Gelegenheiten. Er ist ausgeschlossen, das war er sein Leben lang nie gewöhnt, ausgeschlossen sein, zu sein von etwas. Er war den Ehrenplatz gewöhnt. Das hat er hier sicher nicht. Er bekommt keine Hilfe mehr. Und er ärgert sich über die Gleichgültigkeit sein Leben lang. Jesus sagt mal, es wird ein Ort des Zähneknirschens sein. Wie Leute sich verbeißen. Wie kann ich so blöd sein und in diesem Leben nie nach Gott gefragt zu haben? Es ist ein Ort des Weinens und der Verzweiflung. Und natürlich habt ihr euch schon mal die Finger verbrannt. Oder vielleicht mehr als das. Das tut furchtbar weh. Er erlebt jetzt, was es bedeutet, nicht bei Gott zu sein. Aber er hat immer noch Ideen, er fängt nämlich an zu beten. Ob er das vorher gemacht hat, wissen wir nicht. Er schreit vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben um Erbarmen. Und er sagt, sende Lazarus, den hat er bisher gemieden, mit dem wollte er nichts zu tun haben. Und er wollte nur einen Tropfen Wasser. Überlegt mal dieses Bild. Vorher hat der Lazarus begehrt, diese Brosammlung, diese Abfälle vom Reichen. Und jetzt wird dieser Mann, der alles hatte, auf einmal sehr zufrieden. Einen Tropfen Wasser. Aber Lazarus muss nicht mehr antworten. Er wird völlig abgeschirmt. Abraham nimmt sich seiner Sache an. Und dann heißt es auch dort, diese große Kluft, die zwischen beiden besteht, wo man nicht hinüber kann. Man kann wohl irgendwie kommunizieren, sagt dieser Bericht, aber es gibt kein Hinüberkommen. Und er hat eine letzte Bitte und die ist völlig nachvollziehbar. Er realisiert, für mich ist es zu spät, aber sende doch bitte Leute zu meinen Brüdern, die genauso leben wie ich, die Gott genauso ausklammern wie ich, dass ihnen, also zumindest gesagt wird, sie sollen Buße tun. Dieser Ort hier ist schrecklich. Und er sagt, man soll sie dringend warnen. Und ich denke manchmal, wenn wir so auf Beerdigungen sind, wo diese Sätze gesagt werden, und es ist vernünftig, sich zu verabschieden und es vernünftig zu tun und Trauer auch zum Ausdruck zu bringen. Aber seht ihr diesen Szenenwechsel, der hier auf dieser Erde stattspielt und der wohl sofort eine Rolle spielt, wenn die Leute in die Ewigkeit gehen. Und auch diese Bitte wird ihm abgeschlagen. Abraham sagt, sie haben Mose und die Propheten. Wenn sie auf die nicht, also spricht das Wort Gottes, wenn sie auf die nicht hören, dann werden sie nicht glauben, auch wenn einer von den Toten aufersteht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das so hört. Mein Natürlichstes wird sagen, gewähren diese Bitte. Es wäre doch toll, wenn Menschen zur Umkehr kommen, wenn sie sehen, da steht einer von den Toten auf. Geht es auch so? Ist das nicht zu hart? Ich dachte so, es ist aufschlussreich, wie aus der Ewigkeit heraus über die Bibel gedacht wird. Welchen Wert und wie viel Kraft die Botschaft, die wir hier in Händen halten, welche Kraft dieser Botschaft beigemessen wird. Diese Kraft, diese Botschaft hat die Macht, die Kraft, Menschen zu verändern, Menschen zu Gott zu führen. Und wir sehen es aus den Evangelien, dass große Zeichen und Wunder die Menschen begeistert und haben aufleben lassen, aber dann war es gleich wieder vorbei. Und er tut bis zum Schluss weiterhin das, was er sein Leben lang getan hat, er hat Gott widersprochen. Sogar im Scheol sagt er noch, nein, Vater Abraham. Ihr Lieben, wir brauchen keine Reporter aus dem Jenseits, die berichten, was sie alles im Jenseits erlebt haben. Ich habe einmal sowas angeschaut, und seither kriege ich auf YouTube ständig solche Anfragen. Also, das wird mir vorgeschlagen, sich mit sowas zu beschäftigen. Das ist natürlich interessant und irgendwie spannend. Und ich habe gerade bei dem, der hat gesehen, wer da wo und wo ist. Wir haben Mose und die Propheten. Wir haben die Bibel. Das ist ausschlaggebend, um unser Vertrauen an Gott zu hängen. Ich möchte gern ein paar Aussagen machen zu diesem Ort der Qual, weil um das geht es hier. Es geht schwerpunktmäßig um diesen reichen Mann, der dort ist. Es ist der Ort des Bewusstseins und nicht der Vernichtung. Schaut, manche denken, wenn wir sterben, dann ist alles aus. Und dieser Bericht erlädt uns das Gegenteil. Es geht nicht, dass nachher alles in Einzelteile zerfällt, wohl unser Körper, aber unsere Seele kommt an diesen Ort. Oder hoffentlich an den Ort zu Jesus. Es ist der Ort der Erinnerungen. Weißt du, wer das von euch schon mal erlebt hat? Also ich selber noch nicht, aber wenn Leute kurz dem Tod, sagen wir, von der Schippe springen, dann läuft dieser Film ab in unserem Kopf, der das ganze Leben innerhalb von Bruchteilen von Sekunden zusammenfasst. Leute berichten, die haben einfach gesehen, wie die Tapete von der Oma war. Das haben wir längst vergessen. Also schon alles abgespeichert. Und auch, wenn eines Tages die Menschen vor Gott sein werden, gerade in der letzten Auferstehung, das wir gesehen haben, da werden Bücher aufgetan. Sie werden sich erinnern an das, was geschehen ist. Und das ist ja mit was von dem Schlimmsten, das man erleben kann. Und dann ist es nicht mehr möglich, Vergebung von dem zu bekommen. In Matthäus 9 haben wir erst vor kurzem gelesen, sagt der Jesus, damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Nur auf Erden kann das ausgelöscht werden und bereinigt werden. Es ist der Ort der Selbstbeschuldigungen. Menschen, die sich an die Brust schlagen werden und denken werden, Mensch, hätte ich nur in diesem Leben drauf geachtet. Ich bin erschrocken über manchen Arbeitskollegen auch, mit denen habe ich da am meisten Kontakt drüber, die sagen, ja, 1,80 Meter unter der Erde und dann ist vorbei. Oder wie es ein bekannter deutscher Dichter gesagt hat, lustig gelebt und selig gestorben heißt dem Teufel die Rechnung verdorben. Und so lebt man planlos und sinnlos und leichtfertig drauf zu. Der Ort der Besorgnis, wir sehen bei den Mann, die auf einmal Sorge hat für seine Nächsten, dass sie ja nicht dahin kommen. Und auch der Ort der erloschenen Verheißungen. Bis mir die Augen zuschlagen, haben wir die Gnade Gottes in unserem Leben. Der Schächer am Kreuz hat kurz vor seinem Tod hat die Gnade Gottes in sein Leben gesprochen und er durfte umkehren. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Dort, wenn das vorbei ist, dann ist es der Ort der erloschenen Verheißung. Es ist einfach vorbei. Jetzt möchte ich gern, bevor wir noch zur Anwendung danach kommen, ein paar Lehren aus dieser Geschichte uns nur, es ist zum Nachdenken und zum Weiterdenken. Der Tod ist der große Gleichmacher. Lazarus und der reiche Mann sind beide gestorben. In Prediger 3 heißt es, alles geht an einen Ort, alles ist aus dem Stab geworden, alles kehrt zum Stab zurück. Ja, diese Realität muss jeder anerkennen. Und ich dachte bei dem jungen Mann, unser Leben geht eines Tages praktisch eng zusammen, zumindest das Körperliche. Und egal, ob du König von England warst oder ein ganz normaler Mensch in Deutschland, es ist für alle gleich. Aber, und mir fiel kein besseres Wort da ein, Tod ist auch der große Unterscheider. In dem Moment, wo wir die Augen zumachen, ist klar, wo wir hingehen, wird klar, wo wir hingehen. Der Tod ist nicht das Ende, sondern die Tür ins Jenseits. Und das war mir irgendwie neu, ich muss nochmal sagen, Gott nimmt sich in der Stunde des Todes besonders um die Seele der Gläubigen an. Ist es nicht auch ein Trost, den mir Leute sagen dürfen, die in Trauer sind um ihre Lieben, von denen sie wissen, dass sie in die Ewigkeit zu Gott gegangen sind? Sie sind jetzt nämlich dort, wo wir noch im Glauben leben. Sie dürfen das Original sehen. Sie dürfen bei Jesus sein. Sie dürfen die sehen, die vor ihnen schon gegangen sind. Jesus sagt mal, sie werden zu Tisch sitzen mit Abraham, Isaac und Jakob. Sie wollen garantiert, auch wenn es uns schwerfällt, weil wir Trauer empfinden, selbstverständlich, sie werden nie an diesen Ort zurückkommen wollen. Ja, es gibt Himmel und Hölle. Das lassen wir mal ein bisschen weg. Ein letztes. Die Geschichte lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Gegenwart. Darf ich dich fragen, wo ist Lazarus in deinem Leben? Aus Sicht des reichen Mannes gesprochen. Vielleicht liegt er nicht vor deiner Türe. Mit Hunden und mit Flöhen und mit Wunden. Aber bestimmt hat Gott Menschen, über die wir drüber stolpern. Und es kann ganz nahe kommen. Es kann sein, das ist unser eigener Ehepartner, der arm ist an Zeit, an Liebe, an Einsamkeit, an Zuwendung. Das kann ein Familienangehöriger sein, vielleicht mehrere. Das kann ein Nachbar sein, vielleicht ein Arbeitskollege. Wo ist Lazarus in deinem Leben? Ein Indiz, wie wir mit dem Menschen, den Gott uns aufs Herz legt, umgehen, zeigt auch, wie wir auch zu Jesus stehen. Nicht, ob wir errettet sind oder nicht, aber wie wir zu Jesus stehen. Gott hat kein Gefallen, das möchte ich auch deutlich sagen, er hat kein Gefallen am Tod des Gottlosen. Er will, dass er umkehrt und lebt. Und Lazarus ist uns ein Vorbild, den Glauben nicht aufzugeben. Hey, Lazarus hatte kein schönes Leben hier auf dieser Erde. Und es ist interessant, auch im Ort der Glückseligkeit, er trauert immer noch, er weint. Wo ist Lazarus in deinem Leben? Wir hatten vor einiger Zeit Lukas 10, das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Und ich hoffe und ich wünsche mir das, dass Gott eines Tages nicht zu mir sagt, welche Menschen bist du so achtlos vorbeigegangen? hast du eine gute Botschaft gehabt, aber hast dich nicht um sie gekümmert. Hier hat er einen neuen Blog gehabt für Evangelisation. Die Kluft, die trennt heute schon zwischen uns und Gott, jeden Menschen. Aber hier auf dieser Erde kann die Kluft durch das Kreuz von Golgatha überbrückt und behoben werden. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und wenn wir in diesem Leben nicht über diese Brücke gehen, dann bleibt diese Kluft. Ein letztes. Unser Auftrag, dein Auftrag, mein Auftrag. Ich habe hier zwei Dinge dabei, die wir, denke ich, alle ziemlich gut kennen. Was ist das linke? Ein Thermostat. Und das rechte? Ein Thermometer. Jedem bekannt. Vielleicht sagen die, hier haben wir sogar einen hier bei uns der Gemeinde sogar. Was verbindet die beiden? Was haben beide gemeinsam? Temperatur. Ja? Sie haben beide was mit Temperatur zu tun? Das haben nicht beide. Nur der zeigt die Temperatur an. Beide reagieren auf Temperatur. Bitte?
Strom.
Nee, hat nicht unbedingt was mit Strom zu tun. Beide reagieren zunächst mal auf Temperatur. Und jetzt, wo ist der große Unterschied?
Der eine zeigt die Temperatur an und der andere regelt je nach.
Genau. Der eine, der macht keinen Einfluss auf eine Temperaturveränderung. Das hat keinen Einfluss, nur dass sich die Nadel ändert. Der, wenn sich die Temperatur ändert, dann macht er was. Dann übt er Einfluss aus. In dem Fall übt dieses Teil hier Einfluss aus diesen Heizkörper. Wenn wir dieses Thermostat auf drei Stellen, drei heißt 20 Grad, für die das nicht wissen, sind immer vierer Schritte. Wenn dieses Ding hier misst, da ist so ein Gefäß drin, das sich ausdehnt, wenn wir das auf drei vorstellen, dann sagen wir dem, du musst 30 Grad in diesem Raum halten. Wenn wir zu warm, bitte?
20.
Was habe ich gesagt? 20. Wenn wir zu wenig sind, dann sagt er zu diesem Ventil, mach auf. Dann wird dieser Heizkörper wärmer, vorausgesetzt, Wärme steht an. Wenn wir zu warm sind, dann sagt dieses Ding, mach das Ventil wieder zu. Der eine übt Einfluss aus, der andere nicht. Das ist der große Unterschied. Der eine spiegelt nur wieder, was sich in der Umgebung, was da stattfindet. Und der andere, der regelt die Umgebung. In Matthäus 5 sagt der Herr Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Und das ist der Thermostat. Wir sind nicht ein Thermometer, die uns irgendwie nach dem Wind richten und irgendwie eine Anzeige haben. Wir sind ein Thermostat. Ihr seid der Thermostat der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Die Aufgabe, die Menschen zu warnen, die Aufgabe, die Menschen einzuladen, haben nicht die Toten. Gott hat diese Aufgabe dir und mir gegeben. Und zwar, du bist Teil dieses Programms, du bist dieser Thermostat. Der Thermostat kann nicht warm machen. Das macht die Heizung hier unten. Aber sie kann etwas in diesen Heizkörper lassen. Und das ist immer auch mir aufgefordert. Um anderen Einfluss zu geben, müssen wir selber natürlich unter Einfluss stehen. Und wir leben in Spannungen. Und ich möchte zwei Spannungen uns heute zuletzt mitgeben. Zum einen leben wir in dieser Spannung, in dieser Aufgabe der Sammlung. Und zum anderen leben wir in der Aufgabe der Sendung. Das sind die wesentlichen zwei Dinge, die Gott uns beauftragt hat, solange wir hier auf dieser Erde sind, solange wir im Diesseits sind, zu tun. Spannungen gefallen uns nicht. Ich hatte mal einen Chef, also einen Vorgesetzten, der hat gesagt, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Wir leben in ganz vielen Spannungen. Jesus sagt, wir sind in der Welt, nicht von der Welt. Das ist eine Spannung. Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein und ich habe Lust, um euretwillen hier zu bleiben. Das ist eine Spannung. Und wir neigen dazu, mit Spannungen so umzugehen, entweder wir überreiten sie oder wir resignieren. Wir treten zurück. Gott setzt uns in diese zwei Spannungen. Und wir können sie nicht lösen. Wir können nur beides zu 100% tun. Wir dürfen uns nicht dazwischen stellen, sondern müssen uns auf beide Seiten stellen. In Markus 3 hat Jesus seine Jünger berufen und er sagt, und er steigt auf einen Berg und ruft zu sich, welcher er wollte. Und sie kamen zu ihm und er berief 12, damit sie bei ihm waren, sich versammeln und damit er sie aussende zu predigen. Achtung, Reihenfolge. Gott hat uns zuerst berufen, um bei ihm zu sein. Denn Gottes Methode, die Menschen zu erreichen, bist du. Bin ich. Eine große Aufgabe, also eine Aufgabe, die man nicht leisten kann und die Gott uns gibt, weil er seinen Geist uns gegeben hat. Und der größte Teil des Neuen Testamentes beschäftigt sich damit, wie denn wir zu ihm kommen und wie wir bei ihm verändert werden. Denn Gott möchte dein verändertes Leben gebrauchen, um dich zu den Menschen zu senden. Wir können nicht senden oder gesandt werden, wenn wir uns nicht versammeln. Und deshalb hat Gott auch die Versammlung gegeben. Ein Ort, wo wir uns ausrichten, aufrichten, ihn anbeten und zugerüstet werden. Und wir können diesen Ort überstrapazieren, überreizen, dann isolieren wir uns und dann gehen wir nicht in die Welt. Dann sind wir in unserer eigenen Blase und dann kann es sein, dass Gott was machen muss, wie er es in der Apostelgeschichte 8 gemacht hat. Er hat die Leute alle zerstreut, indem er Druck auf uns gegeben hat. Und es ist so wichtig, uns zu versammeln und für die Menschen zu beten, die Gott uns aufs Herz legt. Und aus dieser Versammlung heraus sendet Gott uns in diese Welt. Wir haben uns heute hier versammelt. Und es ist wichtig und gut, dass wir es tun. Und jetzt, spätestens in einer Stunde vielleicht, gehen wir wieder raus und werden gesendet. Wenn wir den Ort der Sendung zu stark betonen, dann werden wir kontaminiert. In dem Sinn, dass wir meistens das annehmen, wenn wir zu viel bei den Leuten sind, dann werden wir irgendwann so wie die Menschen. Und das möchte Gott nicht. Und das beides zu leben, in dieser Spannung stehen wir. Ganz wichtig, Gott möchte dein Leben, dein Einzelnes und deine Familie oder deine Umgebung benutzen, um den Menschen das Evangelium zu sagen. Paulus sagt in Apostelgeschichte, in 1. Thessalonicher 2, Vers 8, so in Liebe zu euch hingezogen waren wir, will ich euch nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, weil ihr uns lieb geworden seid. Schaut, wir schicken die Deborah nach Asien. Wir können auch ein paar Zettel nach Asien schicken. Nehmen wir, schicken sie mit ihrem Leben nach Asien. Es ist gut, Literatur zu verteilen, die modernen Medien zu nutzen. Überhaupt kein Problem. Aber wir müssen dein, Gottes Auftrag oder Gottes Idee oder Gottes Methode ist dein Leben. Jesus hat es zu 100% gelebt. Er hat Leute um sich versammelt, mit ihnen Zeit verbracht, sie gelehrt, sie aufgebaut, ihnen Ruhe gegeben und so weiter. Und er hat sie immer wieder gesandt. Jesus hat es gelebt, vor Menschen zu stehen und die Zeit mit seinem Vater im Himmel zu haben. Mit wem möchtest du vielleicht in der kommenden Woche das Evangelium teilen? Wir schließen mit zwei Zitaten, die ich hier auf diesem Heft gefunden habe. Das kam zu mir ins Haus, drücke schon länger, eigentlich für junge Leute. Be brave. Und ich mit meinen Englischkenntnissen habe durchgedacht, das heißt, sei brav. Wir sehen dann irgendwann mit der Hilfe, es geht um was ganz anderes, das heißt, sei mutig. Und das sind zwei, also mehrere, aber zwei Zitate, das sind welche, die möchte ich uns zum Schluss geben. Wer mit Gott über Menschen redet, wird irgendwann auch mit Menschen über Gott reden. Ihr Lieben, wenn wir Gott nicht um unsere Nächsten, um unsere Lazarusse reden, wir werden wahrscheinlich auch nicht mit ihnen über Gott reden. Und dann das Zweite, das hat mich fast noch mehr, also angespornt, wenn wir diesen Sendungsauftrag haben. Lebe so, dass diejenigen, die dich kennen, aber Gott nicht kennen, Gott kennenlernen, weil sie dich kennen. Lebe so, dass diejenigen, die dich kennen, aber Gott nicht kennen, Gott kennenlernen, weil sie dich kennen. Das ist Gottes Auftrag an uns. Und das ist irgendwie eine Anwendung, die wir aus dieser Geschichte nehmen können. Nochmal, diesen Auftrag hat Gott nicht irgendwelchen Spezialisten oder gar Toten gegeben. Dein Leben ist Gottes Auftrag für diese gefallene Welt. Stell dir das mal vor. Und dazu möchte ich uns heute Morgen Mut und Freude machen. Wir jetzt auch wieder an unsere Plätze, an unser Umfeld, an verschiedene Orte gehen, um genau Zeugen davon zu sein. Jesus, danke für diese Geschichte, die wir heute Morgen lesen durften. Und du hast uns nicht im Ungewissen gelassen, was nach unserem Tod sein wird. Ich möchte beten, dass Menschen, die angesprochen sind, für Leben nachzudenken, denen, die wir die Botschaft sagen, es tut uns weh und es gehen einfach zu viele an diesen Ort der Qual, an diesen Ort, wo du ja, deine Gnade entziehst. Und so beten wir für unsere Nächsten. Jeder hat sie in seinem Umfeld. Oh Gott, ich möchte bitten, dass du sie nicht verloren gehen lässt, sondern dass sie in diesem Leben diese Kluft überwinden durch dein Kreuz, das du gegeben hast für diese Welt. Und auch gerade Menschen, die jetzt durch diese Beerdigung angesprochen wurden, wir neigen dazu, zu schnell zur Tagesordnung überzugehen. Und doch möchtest du unser Leben gebrauchen. Wir sind deine Methode für diese Welt. Lass uns diese Thermostaten sein, um den Menschen diese Wärme zu geben, die es nur bei dir zu finden gibt. Du siehst, dass wir auch gebrechlich sind und wir wissen, dass du diesen Schatz in irdene Gefäße gelegt hast, zerbrechliche Gefäße. Und du hast es deshalb gemacht, dass die Kraft nicht von uns, sondern dass sie von dir kommt. Herr, hilf unseren Auftrag, den du uns hinterlassen hast, aufzuführen, uns zu versammeln, Gemeinschaft zu haben unter deinen Kindern, in welchem Rahmen auch immer, aber dann auch hinauszugehen und den Menschen, die dich noch nicht kennen, das vorzuleben und vorzusagen, es gibt Erlösung, es gibt Vergebung. Wir danken dir von Herzen dafür. Amen.